Sie wissen wahrscheinlich, dass er neben Heidegger einer der zwei bekanntesten deutschen Philosophen ist. Im Grunde kennt man außerhalb Deutschlands Hegel, hat man alle anderen schon längst vergessen. Kant studiert man irgendwie, wenn man dazu verpflichtet ist. Aber kennt man im Grunde nur Heidegger und Benjamin. Dabei, Heidegger wird nicht gelesen, weil die Rezeption ging über Frankreich und man liest nicht den deutschen Heidegger sozusagen, sondern den sogenannten französischen Heidegger. Das heißt, man liest Derrida und Deleuze und alle anderen und dann bezieht sich irgendwie auf die Texte, die sie dann zitieren von Heidegger. Also im Grunde ist es schon sozusagen ein ziemlich verarbeitetes Produkt. Das ist sicherlich mit Benjamin nicht der Fall. Benjamin wird tatsächlich gelesen. Das war wahrscheinlich der einzige deutsche Essayist und Philosoph des 20. Jahrhunderts. Adorno wird kaum gelesen. Dabei ist Benjamin ein schwieriger Autor insofern, dass es so etwas war wie eine Lehre, philosophische Lehre, die man dann systematisch darstellen kann oder darstellen soll sogar, dass er so etwas nicht hat, ja, und nicht beabsichtigt. Deswegen ist ja auch Benjamin in seinem Zusammenhang, im Zusammenhang seines Denkens, nach wie vor fast eine unbekannte Größe. Das ist so ein Paradox, dass man im Grunde kaum je bis jetzt der Versuch unternommen hat, überhaupt so etwas wie einen systematischen Benjamin zu produzieren, so etwas wie man mit Heidegger schon versucht hat zu machen, oder mit Nietzsche, ja, und so weiter und so fort. Also diese Arbeit ist nicht da. Stattdessen benutzt man bestimmte Figuren und bestimmte Zitate und bestimmte Ausdrücke und bestimmte suggestive Andeutungen, die man bei Benjamin findet, und entwickelt sie. Und in diesem Sinne ist er tatsächlich sehr produktiv und einflussreich, wenn man die Literatur der letzten philosophische, essayistische, kulturkritische, literaturkritische, kunstkritische Literatur der letzten Jahrzehnte liest, international, dann ist diese Literatur versetzt von direkten und indirekten Zitaten, Wortschöpfungen, Figuren, die aus der Schrift von Benjamin stammen. Deswegen möchte ich die Lektüre von Benjamin auf eine gewisse Weise systematisch betreiben, dass da doch ein gewisser Gesamteindruck entsteht. Aber auf der anderen Seite ist es für mich wichtig, sicherlich auf diese bestimmten Figuren Aufmerksamkeit zu lenken, weil sie, also die Figuren, die eine große Verbreitung gefunden haben und die Leute tatsächlich beeinflusst haben. Nun, was hat Benjamin überhaupt geschrieben? Das ist eine große Frage. Er hat eine ziemlich lange, schwerfällige und zum Teil sprachlich kaum verdauliche Abhandlung geschrieben, ein bisschen so einen hochtreibenden Ton, ja, ein bisschen an Heidegger erinnert, über den Ursprung des deutschen Trauerspiels. Ja, diese Arbeit hat er versucht vorzulegen als eine Dissertation. Ja, wollte sozusagen Doktorgrad bekommen. Man spricht über die Frankfurter Schule und man sagt immer Adorno und Benjamin. Interessanterweise hat Adorno diese Schrift abgelehnt und hat geweigert, Benjamin diesen Doktortitel zu geben. dann hat Benjamin mit dieser Schrift anderswo versucht, hat er nie einen Erfolg und hat das ganze Projekt irgendwie vergessen. Übrigens, das gleiche passiert mit dem Habermas. Habermas hat als Mitglied der Frankfurter Schule, später Mitglied, hat auch dort gearbeitet, als Assistent von Adorno viele Jahre, hat auch Doktorarbeit geschrieben, sie wurde von Adorno auch abgelehnt. Da hat er sich an einer anderen Universität promoviert, als Promovierter zurückgekehrt zu Adorno, hat bei ihm weitergearbeitet, hat Habilitationsschrift geschrieben, der wurde von Adorno abgelehnt. Dann ist er in eine andere Universität gegangen, hat sich dort habilitiert und wieder zu Adorno zurückgekehrt. Also für Adorno ist das etwas. Aber Habermas ist so ein Typ, der so akademisch, strategisch, politisch denkt und diese ganze Stücke zieht und sehr verschlagen ist eigentlich. Und Benjamin ist völlig anders, war völlig anders. Er hat irgendwie beschlossen, dann die ganze akademische Karriere aufzugeben und stattdessen ein Schriftsteller zu werden. Ja, und eben Journalist und Schriftsteller. Er hat sich auch in diesem Bereich versucht, aber er war nicht journalistisch genug, ja, er war zu theoretisch. Und er hat sich auch versucht, als Schriftsteller, hat eine Liebesgeschichte geschrieben, berühmte Moskauer Tagebuch. Daraus wurde eine politische Auseinandersetzung mit dem sowjetischen Regime damaliger Zeit, auch auf eine gewisse theoretische Höhe, also irgendwie auch nicht funktioniert. Bei ihm überhaupt hat, das ist auch interessant, bei ihm hat nichts funktioniert. Also wirklich keine Projekte, keine Liebesgeschichte haben funktioniert. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele Publikationen darüber, Briefwechsel mit verschiedenen Frauen. Hat nicht funktioniert. Berufliche Pläne haben nie funktioniert, akademische Pläne haben nie funktioniert. Publikationen, sozusagen seine Vorschläge, Rezensionen zu schreiben, wurden fast alle abgelehnt. Und wie Sie wissen, ist er dann geflohen als 33 nach Paris und hat versucht, dann als die Deutschen sich dem Paris näherten, die deutsche Armee, hat versucht zu flüchten Richtung Spanien und als Einzige in der Gruppe der Immigranten, die Pyrenäen überqueren sollte, als Einziger wurde er abgelehnt und nicht durchgelassen, weil etwas in seinen Papieren nicht stimmte. Es war absolut typisch für sein Leben. Und er war von dieser letzten Niederlage so enttäuscht, dass er Selbstmord begangen hat. Und ich war in Portbou, also in diesem Hotel, und sogar in diesem Zimmer, wo er Selbstmord begangen hat. War so ein Fest, ja, oder ich weiß nicht, eine Einweihung eines Monuments. Und sogar Portbou ist ein interessanter Ort, absolut verlassen, das ist eine totale Wüste, es passiert überhaupt nichts, es gibt überhaupt keine Geschäfte, wunderbare Strände, aber kein Mensch fährt hin. Der Grund ist, dass der Bürgermeister von Portbou als einzige Bürgermeister in Frankreich der französischen Stadt ablehnt. Und zwar aus prinzipiellen Gründen. Und das führt eben dazu, weil er katalanisch Nationalist ist. Ja, das sind sozusagen, das war früher ein Teil von Katalonien. Und er sozusagen lehnt die französische Stadt ab und will zu früheren politischen Situationen zurückkehren, wo die Katalanien und Burgundien und Provence von der französischen Stadt unabhängig waren. Also er will die französische Stadt auflösen. Die Idee ist bei der politischen Klasse nicht populär und deswegen wird Portbou überhaupt nicht finanziert. Das Einzige, was dort funktioniert, das sieht alles wie in 30 Jahren aus. Das Einzige, was dort funktioniert, ist das Hotel. Das ist der einzige Ort, wo man auch essen kann. Sonst kann man nichts kaufen, praktisch. Und dann hat er eine Villa geschenkt, dem ZKM. Er war zusammen mit der Mann. Er war so extrem begeistert von der Tatsache, dass jemand überhaupt gekommen ist. Da war so eine wunderbare, aber absolut heruntergekommene, zerstörte Villa im Zentrum der Stadt. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und dann der französische Stadtrat hat es verboten. Ja, weil sie verbieten alles. Wir haben auch gefunden. Also es ist plus dazu, wie Sie wissen, gibt es so eine Legende und Mythos über Benjamin, dass Benjamin seine wichtigsten Schriften, das ist zum Teil der Fall, er hat seine wichtigsten Schriften immer bei sich selbst getragen. Er hatte so einen Koffer, in dem er alles getragen hat, was ihm lieb war, von dem, was er geschrieben hat. Und immer mit sich geschleppt. Ja, und die Frage war, wo ist dieser Koffer geblieben? Ja, dieser Koffer war mit ihm, als er Pyrenäen überqueren wollte. Er hat die meisten Schriften gelassen in Paris, bei Georges Bataille. Der war damals Bibliothekar in der Bibliothèque Nationale. Und er hat diese Schriften versteckt in der Bibliothek. Er hat diese Schriften versteckt und die haben die ganze Zeit, waren dort, auch wegen der Revolution von Frankreich. Und dann hat man das irgendwie vergessen. Und Bataille hat sich auch nie darum gekümmert, diese Schriften irgendwie auszugraben oder zu publizieren. Sie wurden ganz zufällig von einem Menschen entdeckt, der damals ein Student war und hat versucht sozusagen zu sehen, was da alles liegt. Der Name ist inzwischen bekannt geworden, das war George Agamben. Das war seine, Anfang seiner internationalen Karriere. Er hat als Student, als er da in Archiven gearbeitet habe, zufälligerweise diese Schriften entdeckt und publiziert. Aber ein großer Teil wurde mitgeschleppt von Benjamin über die Grenze. Und dann ist er mit diesem Koffer zurückgekommen und irgendwie war alles verschollen, was damit zu tun hatte. Nun, um sozusagen diese Unglücksgeschichte bis Ende zu erzählen, oder vorläufig Ende zu erzählen, ist es so passiert, dass er eingetragen wurde in die Bücher als Benjamin Walter. Ja. Okay. Und seine persönlichen Sachen wurden abgegeben mit einem Lager, Polizeilager, in der Nähe von Barcelona. Unter dieser, oder in Frankreich, nee, doch in Frankreich, ja, in Frankreich, unter dieser Inschrift Benjamin Walter. Das heißt, alle Ersuche, diese persönlichen Sachen durchzuschauen und so weiter, wurden abgelehnt, weil es wurde mitgeteilt, dass so eine Person Walter Benjamin nicht existiert und von ihm gibt es ja nichts. Ja? Aber es gab etwas von Benjamin Walter. Nur die französischen Behörden haben 40 Jahre lang sozusagen nicht darauf gekommen, dass Benjamin Walter unter Umständen Walter Benjamin sein könnte. Nach 40 Jahren hat eine Dame hier aus der Berliner Universität auf die Idee gekommen. Zu der Zeit sind aber...
Darf ich noch mitmachen?
Bitte schön. 40 Jahre sind vergangen und nach den Gesetzen Frankreichs, ich glaube nach 40 Jahren, werden solche persönliche Sachen, die von den Hinterbliebenen, wenn sie nicht zurückgefordert sind, zerstört und verbrannt. Und sie ist darauf gekommen, ein halbes Jahr nach der Verbrennung dieses Nachlass. Deswegen wissen wir und können wir nicht mehr wissen, was er bei sich hatte, ob es noch irgendetwas gab oder nicht an Schriften. Alles andere wurde irgendwie gesammelt. Übrigens unter der Patronage von Adorno nach dem Krieg war eine große Initiative entwickelt in Frankfurt. Daraus sind diese Bände, gesammelte Schriften entstanden, in sehr langsamer Arbeit. Und mehr oder weniger alles, was er geschrieben hat, ist inzwischen bekannt und publiziert. Also, was er geschrieben hat, ist dieser Ursprung des Trauerspiels. Eine in vielerlei Hinsicht sehr, sehr wichtige, obwohl übersehene Abhandlung über das Verhältnis zwischen Natur und Bild und Natur und Sprache. Ich habe schon angedeutet, dass das Thema von Benjamin ist ein schwaches Leben. Das ist auch nicht zufällig und das ist auch sicherlich autobiografisch, wie ich versucht habe anzudeuten, als eine Reaktion auf nietzscheanischen Diskurs vom starken Leben, von starker Vitalität. Ja. Damit nimmt Benjamin eine merkwürdige, eigenartige Position ein in den philosophischen Diskurs des 20. Jahrhunderts. Er ist ein Vitalist. Sein Thema ist das Leben. Und er reagiert auf alles, worauf er reagiert und entwickelt alles, was er entwickelt, aus einem gewissen Verständnis dessen, was das Leben ist, ja, in ihm und überhaupt. Nun ist es aber so, dass alle, die Lebensphilosophie betrieben haben im 20. Jahrhundert, und das sind so viele, sprechen immer von einem extrem überbordenden, machtvollen, ja, vollen Leben. Damit beginnt Nietzsche eigentlich sein Diskurs und dann geht es mit Deleuze und weiter. Das geht ja meinetwegen bis Negri und Hart und Utopien unserer Zeit. Also Utopie eines Lebens, das intensiv ist, das stark ist, das alle sozusagen Tabus und Konventionen überflutet, abschafft, wegschiebt, ja, und sich selbst sozusagen einen Weg bahnt, ja, in der Wirklichkeit. Diese Beschwörung eines starken Lebens, ja, das ist typisch für die Lebensphilosophie. Die sich am Leben keine besondere Freude finden, ja, und das sind wahrscheinlich, denke ich, die meisten, ja. Die beschäftigen sich einfach mit anderen Themen, ja, das Thema Kunst oder Philosophie oder Mathematik oder was auch immer. Benjamin ist, wie gesagt, eine interessante Ausnahme. Er beschäftigt sich nur mit dem Leben im Grunde, aber er beschäftigt sich nur mit einem Beschädigten, wie Adorno sagen würde, aber nicht einmal das, eben mit einem schwachen Leben. Mit einem Leben, das sich nicht eben durchsetzen kann. Und fragt eben danach, wie dieses Leben funktioniert. Dieses Leben funktioniert messianisch. Es gibt sozusagen diese berühmte schwache Messianismus. Bei Benjamin, eine Figur, die eine ungeheure Verbreitung gefunden hat, durch Derrida, durch auch Agamben und viele andere, die diese Figur übernommen haben. Die Figur des schwachen Messianismus, darüber werden wir auch heute sprechen, die sozusagen jetzt massiv benutzt wird, um auch sozusagen so etwas wie der Untergang der Utopien und das alles, was ja so osmotischen Diskurs gilt zu reflektieren. Diese Figur des Messianismus, überhaupt dieses sozusagen das Denken des Messianismus, diese Figur hat Benjamin aus seiner früheren Zeit als Student des jüdischen Gnosis, der jüdischen Gnosis und der jüdischen Theologie. Er ist am Anfang seiner Karriere, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang, also in die Jahrhundertwende, tief verankert, fest verankert, viel mehr als Adorno. Adorno war auch Teil dieser Szene, aber er war besonders fest verankert in der Reflexion über das jüdische, sozusagen, über den jüdischen Glauben, die jüdische messianische Tradition und so weiter und so fort. Diese Verankerung wird oft missverstanden. Man muss ja ganz klar sehen, warum es hier handelt. So etwas wie eine jüdische Theologie oder hebräische Theologie gab es ja nicht. Das heißt, wenn man heute sagt, dass das Denken von Benjamin und anderen Autoren, wie zum Beispiel Adorno, ist verankert in einer jüdischen Tradition, theologischen und gnostischen Tradition, da muss man nie vergessen, dass diese Tradition erst entsteht am Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, sie ist keine eigentliche Tradition, sondern die eigentliche Tradition ist die christliche, ja selbstverständlich. Die christliche Tradition ist aber nichts anderes als eine in der Sprache der griechischen Philosophie umgeschriebene Prophezeiung über die Ankunft Messias. Ja, das heißt, wir haben sozusagen im Christentum zwei Quellen. Eine Quelle ist die Bibel und die Bibel als im Grunde reduziert auf eine bestimmte Figur. Ja? Diese Figur ist die Figur des Versprechens. Ja? Wenn Sie Bibel lesen, sie sozusagen, sie besteht aus der Erneuerung, ständiger Erneuerung eines Versprechens. Ja? Sie beginnt mit einem Versprechen, dass am Ende der Geschichte und am Ende der Tage das auserwählte Volk, das auserwählte Volk der Juden, sozusagen zur Erfüllung dieses Versprechens kommt. Ja, wird die ganze Zeit leiden durch die Geschichte. Am Ende wird aber gerettet. Und dieses Versprechen wird erneuert, durch die ganze Erzählung über die Geschichte Israels bis zum Neuen Testament. Und das Neue Testament ist in diesem Sinne höchst ambivalent. Auf der einen Seite, Christus kommt und erfüllt die Prophezeiung. Ja. Der Sinn des Neuen Testaments besteht darin, dass die Prophezeiung, das Versprechen ist erfüllt worden, weil Christus als Messias, als Sohn Gottes gekommen ist. Auf der anderen Seite, Christus kommt noch einmal. Ja? Christus gibt das Versprechen, dass er, nachdem er von uns genommen ist, dann wiederkehrt in einem apokalyptischen Geschehen und eine Transformation der Welt, so wie es versprochen wurde, durchführt. Das heißt, das Neue Testament ist ein Kompromiss. Und ist ein Kompromiss in welchem Sinne? Es ist ein Kompromiss in folgendem Sinne. Wenn man die religiösen und philosophischen Traditionen ihre sozusagen ihre Geschichte, sozusagen, das ist ein unglückliches Wort und sage jetzt gerade warum, ihre Geschichte analysiert, dann gibt es keine Geschichte. Ja? Es gibt keine Geschichte insofern, dass die Geschichte und Begriff der Geschichte allein, so wie diesen Begriff haben, allein aus der jüdischen Tradition entsteht. Es gibt keine andere religiöse oder Denktradition, in der die Geschichte als solche sich konstituiert. Das kommt daher, dass die Zeit in allen anderen Traditionen als eine zyklische verstanden wird und nicht als eine fortlaufende und Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Vorstellung einer linearen Zeit, die irgendwo begonnen und irgendwann endet, sonst aber eine Linie zwischen Anfang und Ende darstellt, diese Figur konstituiert sich nirgendwo sonst. Sie konstituiert sich allein in dieser religiösen Tradition und sie konstituiert sich gerade durch diese Figur des Versprechens. Diese Figur des Versprechens durchbricht die klassische zyklische Zeit. Ja, so. Und ob wir nach Indien gehen, ob wir nach Griechenland gehen, ob wir irgendwo anders gehen, nirgendwo finden wir die Geschichte in diesem Sinne. Ja, als eine potenziell unendliche, lineare Perspektive eines Projekts. Das war übrigens noch sehr bewusst den Leuten wie zum Beispiel Newton, ja, der bekanntlich die ganze Physik, wie es von Newton entwickelt worden war, basierte auf der Idee einer linearen Zeit. Ja, und er hat noch damals sozusagen seine Tributebibel auch gegeben. Er hat auch gesagt, dass sozusagen die Möglichkeit, überhaupt eine lineare Zeit zu denken, erst durch die Bibel gegeben ist und auch die moderne Physik. Auch die moderne Mathematik und so weiter und so fort. Die Figur einer linearen Zeit, die zugrunde liegt unserer Wissenschaft, sei es Naturwissenschaft, sei es historische Wissenschaft, hat diesen konkreten Ursprung. Wenn man aber die weitere Entwicklung dieses Gedankens folgt, dann wird diese Zeit, diese ursprüngliche lineare Zeit, mehr und mehr von der Rückkehr der Zirkularität und der zirkulären Zeit infiziert. Ja? Was passiert schon im Christentum von Anfang an? Ja? Christus erfüllt das Versprechen, gibt erneut ein Versprechen, erfüllt vielleicht noch einmal, gibt vielleicht noch einmal ein Versprechen, erfüllt noch einmal und so weiter. Wir haben hier eine Zirkularität, wir haben eine Rückkehr der Wiederholung, der Repetition innerhalb der Geschichte, die mit dem Christentum kommt und dann kodifiziert wird durch die griechische Theologie. Die Theologisierung der Bibel, die Theologisierung des griechischen messianische Versprechens funktionierte de facto als Einschreibung dieser Figur der unendlichen Zeit in die Sprache der griechischen Philosophie, wobei die griechische Philosophie, sei es eine platonische, sei es eine ästhetische und so weiter, war ein Denken der zyklischen Zeit. Und auch de facto erleben wir zum Beispiel der christliche Messianismus als Wiederkehr der Weihnachten. Ja. Das heißt, für uns Christentum, der christlichen Kultur, der christlichen Kulturkreis, die Zeit des Glaubens ist ein Jahr. Ein Jahr, das sich ständig wiederholt, weil die Weihnachten, das heißt die Geburt Christi, sich wiederholen, dann Ostern sich wiederholt und dann die Geburt wiederholt und Ostern sich wiederholt. Also in der realen Praxis der Verwirklichung des messianischen Versprechens, dieses messianische Versprechen auf philosophischer Ebene als Logos, ja, als Logos, oder, und Logos ist eine Wiederholung, ja, ich weiß, was ist Logos, ist eine wiederholte Sprache, als Logos, oder als Ritus, oder als Ritual, in ihrer weltlichen Verwirklichung wird das messianische Versprechen immer infiziert von der Figur der Wiederholung. Immer infiziert von der Figur der Wiederholung. Diese Einsicht, die sich etabliert hat am Ende des 19. Jahrhunderts und sich etabliert hat am Ende des 19. Jahrhunderts, weil das die Zeit des Aufkommens des historischen Bewusstseins war, inspiriert von Hegel. Alle haben nur über die Geschichte gesprochen. Hat man die Frage gestellt, was war ein ursprüngliches Projekt der Geschichte, bevor die Geschichte infiziert worden war von der Figur der Wiederholung und von der Figur der Repetition. Wir haben also eine gewisse Opposition. Auf der einen Seite die reine, sich von Anfang bis Ende linear entwickelnde Zeit, die in sich selbst, die das Medium der Geschichte ist. Und auf der anderen Seite eine zirkulierende, sich wiederholende Zeit, die Zeit, die Zeit der Natur ist, ja, eigentlich, ja, die Zeit der Natur ist. Weil die Natur ist zyklisch. Alles, was in der Natur passiert, ist zyklisch, ja. Alles dreht sich, Erde dreht sich um sich, um eine Achse und dreht sich um die Sonne herum. Und das Jahr wiederholt sich und Geburt und Tod wiederholen sich und Sexualität wiederholt sich und alles wiederholt sich. Alles wiederholt sich, nur die Geschichte wiederholt sich nicht. Ja. Aber die Geschichte ist, wie gesagt, eine künstliche, keine natürliche Konstruktion und hat bestimmten religiösen Ursprung. Das heißt, wenn man sagt, das Jüdische, meint man nichts anderes als eine posthegelianische Reflexion, die von anderen Autoren am Ende des 19. Jahrhunderts unternommen war, zum Ursprung des Gedankens der Geschichte zurückzukommen und so weit wie möglich dieses ursprüngliche Versprechen, das die geschichtliche Zeit konstituiert, von jeder Infizierung durch die griechische oder sonstige zirkulierende, sich wiederholende Zeit zu reinigen. Ja. Und da entsteht diese berühmte Formel, die dann von Adorno, wir haben schon mit Adorno zu tun gehabt, in diesem Sinne Geschichte versus Mythos. Ja. Er bestimmt die Geschichte als Mythos, wenn die Geschichte als Wiederholende sich konstituiert. Ja. Und er sagt auch, ja, in der Dialektik der Aufklärung, dass die Aufklärung selbst, die Aufklärung, die geschichtlich ist und geschichtlich denkt, das ist also wichtig für für Adorno. Weil, warum? Weil die Aufklärung eine fortschreitende ist. Die ist eine Art Fortschritt, eine Art Bewegung von der Situation des Ungeklärtseins in die Situation des Aufgeklärtseins. Ja? Also es ist eine Bewegung aus dem Dunklen ins Licht. Ja? Oder vom Nichtwissen zum Wissen. Durch die Akkumulation des Wissens entlang einer gewissen geschichtlichen Perspektive. Das heißt, am Anfang der Aufklärung, wie am Anfang eines jeden Studiums, ja, das ist die Idee der Schule, des Studiums, ja, steht ein messianisches Versprechen. Ja, steht die gleiche Figur, die man in der Bibel findet. Deswegen gibt es so etwas wie Akademie, Schule, Aufklärung, nur in der westlichen Tradition. Ja? Nur in der westlichen Tradition. Weil es handelt sich um das Versprechen eines Lichts am Ende des Tunnels. Ja, ich beginne im Dunkeln, weil ich unwissend bin. Ich gehe durch die Tunnel. Ja, Tunnel ist die geschichtliche Zahl, die fortschreitet. Und am Ende erwartet mich das Licht des Wissens. Ja, das ist eine säkularisierte Form des messianischen Versprechens, das absolut in gleicher Weise funktioniert, wie auch das biblische Versprechen. Sie erinnern sich ja, wer bei Adorno Seminar war, inwiefern Adorno diese Figur in Frage stellt und versucht zu zeigen, dass es sozusagen so etwas wie ein Mythos der Aufklärung gibt. Und er macht das so, dass er sagt, die Aufklärung strebt das Wissen an. Eigentlich warum? Was ist auch mitintensiert in diesem Versprechen? Mitintensiert in diesem Versprechen ist, wie er sagt, die Macht. Ja. Ist die Macht. Weil das Wissen ist nicht nur das reine Wissen, die reine Offenbarung dessen, was tatsächlich ist, sondern auch die Fähigkeit, über die Welt zu verfügen und die Welt unter Kontrolle zu haben. Okay. Das ist sozusagen die Macht. Und in diesem Sinne ist die Aufklärung eine Repetition oder eine Wiederholung einer bestimmten Figur der Macht. Und in diesem Sinne ist die Aufklärung selbst repetitiv. Ja, es ist so, wie man zum Beispiel konkurrieren kann, im Sinne der griechischen Auseinandersetzung. Ja. Sagen wir, im Mittelalter treffen sich sozusagen zwei Menschen und einer kennt besser und gewinnt und wird zum König. Ja. So kann man sagen, das Feld des Wissens ist auch ein Feld der Konkurrenz. Ja, de facto, was passiert, ist, dass die Menschen um das Wissen konkurrieren. Und derjenige, der beweisen kann, dass er mehr weiß als der andere, bekommt eine Machtposition, die ihm sozusagen eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft sichert. In diesem Sinne ist sozusagen der Faschismus, ja, das war der Punkt, der Nationalsozialismus, der Faschismus, schreibt sich ein, in die zyklische Zeit und in den Mythos der Aufklärung, insofern, dass der Faschismus selbst die Aufklärung benutzt, die Technik benutzt, die Früchte der Aufklärung, die Ergebnisse der Aufklärung benutzt, um eine absolute oder maximale Machtposition zu erlangen und an dieser Position festzuhalten und sie durchzusetzen. Ja, das heißt, das Wissen, die Aufklärung lässt sich leicht instrumentalisieren. Bis zu einem gewissen Grad ist sie von Anfang an schon instrumentalisiert, weil sie von Anfang an schon im Dienste der Macht steht. Und so wird sozusagen die lineare Zeit der Aufklärung verwandelt sich in eine zirkuläre Zeit der Machtkämpfe. Ja, diese Figur des Machtkampfs ständig wiederholt sich. Und das ist, sagt Adorno, so etwas wie eine mythische Zeit. Es ist so etwas wie eine Zeit der Helden, ja, als die Helden gegeneinander gekämpft haben. Und dieser Kampf hat sich immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt. Ja. Und so kämpfen sie auch Nationen, aufgeklärte Nationen, um ihre Aufgeklärtheit und unter Beweis zu stellen und diese Machtposition zu erlangen. Ja. Sozusagen das Projekt und das Versprechen der Aufklärung geht in dieser Machtkämpfe eigentlich unter. Ja, die Linearzeit zerbröselt und wird wieder zirkulär. An diesem Beispiel ist es ja ganz klar, was gemeint wird, wenn man sagt, jüdische Gnosis oder jüdische messianische Versprechen. Es handelt sich de facto um keine religiöse Wiedergeburt oder was auch immer, sondern um einen Versuch, durch eine gewisse Sprache des Ursprungs, und zwar Sprache des Ursprungs des linearen geschichtlichen Denkens, so etwas wie eine Kritik der Gegenwart zu betreiben, eine Kritik der Gegenwart, die aus dieser Radikalisierung des geschichtlichen Denkens. Ja, das ist sehr typisch für Adorno. Und wir werden ja sehen, dass das Benjamin das Gleiche macht im Grunde. Also er reflektiert die ganze Zeit über die Zeit, über die Geschichte und über die Frage, was sich wiederholt, was sich nicht wiederholt, was ist einmalig und was ist repetitiv, was ist fortschreitend und was bedeutet ein Stillstand. Das heißt, er reagiert oder mischt sich ein in diesen Diskurs. Er entwickelt aber, so wie eine Gesamttheorie, nicht, sondern er geht von Fall zu Fall. Er fragt sich zum Beispiel in diesem berühmten Essay über das Kunstwerk, ja, einfach, wie Sie wissen, was ist Einmaliges an einem Kunstwerk? Was ist das genuin Geschichtliche an einem Kunstwerk? Ja? Und er sagt, nicht das Kunstwerk selbst. Weil dieses Kunstwerk können wir reproduzieren und wiederholen. Wenn ich zum Beispiel eine Mona Lisa sehe, dann diese kann reproduziert werden. Und weil es reproduziert werden kann, aber auch immer wieder erlebt werden kann, auch immer wieder gesehen werden kann und verbreitet werden kann, kann man sagen, dass dieses Kunstwerk als solches ist eigentlich ungeschichtlich. Ja. Ungeschichtlich, weil in seiner praktischen Dasein repetitiv. Wir können sozusagen dieses Kunstwerk ständig wiederholen. Aber sogenannte Aura, ja, des Kunstwerks ist geschichtlich und er sagt, dass die Aura ist nichts anderes als eine Einschreibung dieses Kunstwerks in eine gewisse Zeit und einen gewissen Raum. Also das, was aus der Mona Lisa original macht, ist momentan die Tatsache, dass sie sich an einem bestimmten Punkt und an einer bestimmten Stelle in Louvre aufhält. Ja, dass man, um Mona Lisa anzuschauen, nach Paris fahren soll, ein Ticket kaufen soll, das heißt durch ein Ritual durchgehen, in diese Saal kommen soll und um diese Mona Lisa anzuschauen. Das heißt, die Einmaligkeit von Mona Lisa ist garantiert durch eine durchaus konventionelle Einschreibung dieses Bildes in eine bestimmte Zeit, in ein bestimmtes Ritual, zum Beispiel Ritual des Museumsbesuchs und eine bestimmte Zahl der Betrachtung. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dass der Mona Lisa ersetzt wird durch ihre Kopie, das ist quasi eine schlechte Kopie. Es wird an der Originalität und Einmaligkeit von Mona Lisa gar nichts ändern. Ja? Falls diese Kopie an der gleichen Stelle platziert wird und man das Gleiche tun wird, tun werden muss, um die Mona Lisa anzuschauen. Das heißt, die geschichtliche Einschreibung ist nicht in der Sache selbst, ja? Sondern in ihrer Situierung in einem gewissen Kontext. Und so weiter und so fort. Also was Benjamin versucht, er versucht, die Frage zu stellen, in Bezug auf Kunst, auf die Kunst, in Bezug auf andere Sachen, was ist einmalig, was konstituiert eine Geschichte und was ist repetitiv und zirkulär. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Sprache. Er sagt, die Sprache ist, Sie erkennen ein gewisses Muster, ja? Er sagt, die Sprache ist dann historisch und dann authentisch, wenn sie appellativ ist. Ja? Wenn ich zum Beispiel jemandem sage, komm her, und er kommt. Ja? Das ist ein Ereignis. Das ist ein historisches Ereignis und dieses Ereignis entsteht dadurch, dass man jemanden ruft und er kommt. So wie man zum Beispiel Gott rufen kann und er kommt oder zeigt sich. Oder wie Benjamin sagt, früher konnte man mit allen Gegenständen so umgehen. Ja. Man konnte zum Beispiel einfach Tee sagen oder Kaffee und die sind erschienen. Und er sagt, immer wenn wir über die Dinge sprechen, ist das ein falsches Sprechen. Wenn ich spreche zum Beispiel über eine Tasse Tee, ich kann es beschreiben und so weiter und so fort, aber diese Beschreibung ist repetitiv, weil diese Beschreibung kein Ereignis entspricht. Wenn ich sage, aber Tasse Tee und der Tasse Tee erscheint, dann ist diese Sprache machtvoll in die Geschichte eingeschrieben und tatsächlich ein Ereignis. Ja, das war sozusagen, er sagt, nur dann, wenn die Sprache magisch ist, nur dann ist sie auch historisch und authentisch. Ich habe relativ viel über Benjamin geschrieben und über diese Passage habe ich so ein Essay geschrieben, ich weiß nicht, ob der erscheint jetzt wieder mal. Wo ich schreibe, dass Benjamin eine Freude haben würde, auch heutige Internet, Computer und so weiter und so fort, weil dort funktioniert das genauso. Ja. Man sozusagen, man klickt auf einen Begriff und das, was man sehen will, erscheint. Ja. Zum Beispiel, man will sehen, wie eine Kuh aussieht, ja, man drückt auf Kuh, und die Kuh erscheint. Ja, und alles in der Kuh und so weiter, alles erscheint. Oder man will ein Buch lesen, man klickt auf den Namen dieses Buches und das Buch ist da. Ja. Das ist eben diese Magie, die plötzlich sich realisiert hat im Computer. Man soll nicht sagen, das ist virtuell, das ist durchaus real, weil diese Texte sind real. Die kann man real sehen, die sind nicht virtuell, sondern sind eingeschrieben in meiner Lesepraxis und meiner Praxis der Auseinandersetzung mit denen. Und die sind authentisch historisch. Ja? Die sind authentisch historisch, weil sie ein Ereignis sind. Ja? Wenn ich etwas rufe im Internet, ich bekomme eigentlich den Zustand der funktionierenden Sprache, wie Benjamin das als authentisch beschreibt. Die nächste Figur ist ja, also Kunstwerk. Der Text ist bekannt, ja, Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Durchsage. Über die Sprache ist der frühere Essay, über die Sprache der Menschen und der Sprache überhaupt. Dann der Essay über die Gewalt. wo der, wo er absolut, obwohl das Thema anders zu sein scheint, die gleiche Figur formuliert, indem er sagt, die Gewalt ist nur dann gut, wenn sie absolut ist und restlos zerstört. Weil sonst wird die Gewalt integriert in die, in die zyklische Zeit der Geburt und des Todes. Ja, nicht wahr? Er sagt auch, und das ist ja bekannt, dass die Revolution ist nur dann gut, wenn sie nicht gelingt oder wenn sie alles restlos zerstört, sodass man nichts mehr aufbauen kann. Weil sonst ist jede Revolution nichts anderes als eine Wiederholung der früheren Revolution. Ja? Es gibt sozusagen keinen Endpunkt da. Man hat eine alte Ordnung zerstört und baut eine neue Ordnung auf. Und diese neue Ordnung ist so wie die alte Ordnung letztendlich, ja, weil es vor allem eine Ordnung ist. Und so sozusagen passiert nicht und es ergibt sich keine Spannung zwischen Anfang und Ende. Im Buch über das Trauerspiel formulierte seine berühmte Theorie der Allegorie. Die Allegorie ist für ihn eine Wiederholung, die zeigt, dass es eine Wiederholung ist und in diesem Sinne eine gute Wiederholung ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, wenn ich einen Apfel male und sage, das ist ein Apfel, dann ist es eine schlechte Wiederholung. Weil dieser Apfel sieht tatsächlich wie ein Apfel und so kann die falsche Eindruck entstehen, dass zwischen diesem Apfel, das nur ein Bild ist, nur ein Zeichen ist, und dem realen Apfel etwas Gemeinsames gibt. Ja. Das nennt Benjamin ein Symbol. Ja. Ein Symbol ist etwas, das suggeriert, dass zwischen dem Zeichen und der Bezeichnung so etwas wie eine wesenhafte Verbindung gibt, so dass dieses Apfel zum Teil richtig ein Apfel ist. Wenn ich aber eine nackte Frau sehe oder halbnackte mit verbundenen Augen und ich sage, das ist die Justiz, ja, dann ist es ganz klar, dass diese halbnackte Frau mit der tatsächlichen Funktionieren der Gerichte nichts zu tun hat. Ja. Sie bezeichnen sie, ohne irgendetwas Gemeinsames mit ihnen zu haben. Ja. Das ist die Allegorie, die unmittelbar bezeugt, dass ein Bruch bezeugt zwischen sich selbst und dem, worauf sie verweist. Und auf diese Weise eben diese Spannung schafft, das Unwiederholbare. Weil zu jeder Zeit kann man diese Dame aufführen. Oder zum Beispiel die, ich weiß nicht, diese Dame, die Frankreich, die Marianne, die Frankreich, meistens sind das die Damen, die Frankreich symbolisieren. Sie ist sozusagen jetzt unterwandert worden, dadurch, dass diese Marianne, neue Marianne, statt allegorisch zu sein, symbolisch geworden sind, weil sie bilden jetzt berühmte französische Schauspieler ab. Ja? Sie wissen, dass jedes Jahr, also jedes zweite Jahr in allen französischen offiziellen Behörden Marianne sich wechseln, ja? Der Mode entsprechend, und sie bilden jeweils die erfolgreichste Schauspielerin ab. Ja? Auf diese Weise wird sozusagen der allegorische Kraft dieser Marianas unterwandert im Sinne von Benjamin durch diese Wiederholung der Mode und durch diese falsche Suggerierung einer wesenhaften Verbindung zwischen diese abstrakten allegorischen Figuren und reale Frauen der französischen Nation. Außer dass man meint, dass dieses Schauspiel selbst immer schon eine Allegorie ist und mit der realen französischen Frau nichts zu tun hat. Ja, das wäre die Rettung. Ja. Na gut, das können wir auch dann besprechen. Was noch? Noch die Reflexion über die Geschichte als solche, das mache ich selbst in der nächsten Woche. Ansonsten haben wir Ursprung, ja, Kunstwerk, die Sprache, die Gewalt. Okay, und dann beginnt die zweite Phase seiner Arbeit, das ist das Passagenprojekt. Ja, das heißt, nachdem Benjamin nach Paris geht, in die Emigration, verbringt er dort einige Jahre. Und er hat sich auch noch früher interessiert für die Massenkultur, kommerziellen Kitsch, Figur der Massenkultur seiner Zeit. Und er beginnt ein Passagenprojekt, eine systematische Untersuchung der Massenkultur in dieser Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, Entstehen der Massengesellschaft und der Form, in der die Massengesellschaft sich manifestiert. Und gleichzeitig so etwas wie eine Genealogie-Reaktion auf die Massenkultur in Frankreich, die Beispiele sind alle französische, beginnend mit Baudelaire und einigen anderen Autoren, aber Baudelaire ist für ihn sozusagen die zentrale Figur. Diese Reflexion ist sicherlich sozusagen die wichtigste Quelle der Postmoderne geworden. Überhaupt, ich werde es zeigen nächstes Mal, dass das, was Benjamin in dieser Zeit über die Geschichte insgesamt geschrieben hat, bedeutet nichts anderes als sozusagen die Formulierung der Hauptprinzipien der Postmoderne und antizipiert alles, was darüber von Derrida und vielen anderen geschrieben worden ist. In wenigen Sätzen. Auch die Auseinandersetzung mit der Massenkultur in der Art und Weise, wie diese Auseinandersetzung durchgeführt worden war, als Entwurf, ja, sicherlich, er hatte keine Zeit, das sozusagen weiterzuentwickeln, aber als Entwurf hat weitere Studien zutiefst beeinflusst. Fast alles, was da in 70er, 80er, 90er Jahre darüber geschrieben worden war, ist benjaminisch. Wenn man zum Beispiel schaut, die ersten Bücher, die über die Postmoderne in Amerika erschienen sind, von Wallace, von Crimp, ja, von Craig Owens und so weiter, es sind alles Themen Allegorie, Vers und Symbol, schwacher messianischer Impuls, sozusagen Parcours durch die Geschichte, die Figur der Parcours wird dann übernommen von vielen Kuratoren, ja, dann später die Figur der Aufstellungswert und Ursprungswert, die Rolle der Reproduktion, das Verhältnis zur Aura, der Verlust der Aura und so weiter. Das heißt, alle erste Bücher Anfang der 70er Jahre, die über die Postmoderne geschrieben worden waren, operieren fast ausschließlich mit der Begrifflichkeit, die von Benjamin in dieser Zeit, das heißt in der Zeit der Pariser Emigration, entwickelt worden war. Also das ist die zweite Phase, mit der wir auch beschäftigen sollen. Das Passagenprojekt. Jetzt sehen Sie praktisch die Lektionenliste, ja, vor Ihren virtuellen Augen, in einer virtuellen Form. Diese Liste wird von Alexander verteilt per E-Mail. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, und das ist auch für das Scheinfliegen ja, unentbehrlich, dass Sie einige Referate übernehmen. Also wer will ein Referat übernehmen? Vier, fünf. Alles nicht viel. Sind andere absolut sicher, dass sie es nicht wollen? Nein, sie sind nicht sicher. Ja, vielleicht mit sechs. Okay. Dann sollen Sie sich überlegen, was Sie nehmen. Ja. Man kann den Abschnitt über die Allegorie nehmen, von dem Ursprung. Das wäre nicht schlecht. Nicht die ganze Geschichte, ja, aber die ganze Geschichte macht keinen Sinn. Aber gerade diese Kapitel über die Allegorie. Dann wäre es sinnvoll. Ah ja, noch einen Text habe ich übersehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht. Sie schreiben auch, ja.
Ja.
Dass ich das auch haben will. Das ist der Kapitalismus als Religion. Ja. Weil Benjamin hatte eine interessante Konzeption des Kapitalismus. Nämlich, er hat gesagt, Kapitalismus besteht im Schuldenmachen. Ja, was wir aus unserer Wirtschaft, gerade in heutiger Zeit, ganz gut kennen. Schulden machen. Und was ist das Schulden machen? Das Schulden machen ist nichts anderes, als dass ich Geld nehme und dann verspreche, dieses Geld irgendwann zurückzugeben. Und derjenige, der mir das Geld gibt, ja, wird bezeichnet als Gläubiger. Ja. Also dieser Gläubiger, woran glaubt er eigentlich? Ja? Ja, was ist sein Glaube? Sein Glaube ist der Glaube an die Geschichte und lineare Zeit. Ja, das ist sozusagen die Grundfigur des Kapitalismus, ist die gleiche wie die biblische Grundfigur des Verhältnisses zum Gott. Das heißt, man markiert eine gewisse Zeit zwischen der Zeit, dass er das Geld gegeben hat, und der Zeit, als er hofft, dieses Geld zurückzubekommen, und zwar mit Prozenten. Das ist das messianische Versprechen sozusagen im Rahmen des Kapitalismus. Gleichzeitig ist aber jeder schuldig. Ja? Jeder ist schuldig, genauso wie in klassischen Religionen, jeder ist schuldig. Weil er sozusagen von Anfang an sozusagen das Leben schuldet, und zwar das Leben schuldet dem Gott. Ja. So schuldet jeder in unserer Gesellschaft das Kapital, weil man von der Geburt das kein Kapital hat, ja, sondern bekommt ein Kapital, bekommt ein Geld und schuldet dieses Geld, ja, die Gesellschaft, der Eltern oder was auch immer. Das heißt, Kapitalismus ist nichts anderes als eine Umschreibung einer gewissen Theologie in die Ökonomie. Das ist auch eine interessante Lektüre des Kapitalismus, die auch sehr einflussreich geworden ist. Das sage ich deswegen, weil alle diese Texte, die weiterkommen, also über die Gewalt, über den göttlichen Kapitalismus, also Kapitalismus als Religion, über die Sprache des Menschen, die sind sehr wichtig, die sind aber sehr kurz, jeweils 3-4 Seiten. Es gibt aber eine unzählige Literatur, die diese 3-4 Seiten jeweils kommentiert. Und es gibt Standardkommentare, wie von Derrida in 2 Fällen. Es gibt ein Buch der Kommentare zu dieser Figur des Kapitalismus und so weiter. Das heißt, derjenige, der das übernimmt, soll den Text übernehmen und 1-2 Kommentare, die relevant sind. Sie sind auch übrigens nicht lang in der Regel.
Das ein Buch veröffentlicht worden, das heißt auch so, oder?
Ja, 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 genau, ja. Es gibt ein Buch, vor 2 Jahren, glaube ich, erschienen. Ja, so. Ja. Eine Sammeldokumentar zu dem Text über den Kapitalismus. Und dann kommt ein Referat, das ganz bestimmt sich beschäftigen mit Kunstwerk. Und ein oder zwei oder wie auch immer mit Passagenprojekt. Also das ist ungefähr sozusagen die Route. Ja. Und den Begriff der Geschichte mache ich nächstes Mal, aber ich möchte auch gleichzeitig mit Ihnen schon die Referate verteilen, sodass Sie wissen, wann Sie was machen und ich weiß, wann ich was machen soll. Ja, also machen Sie sich Gedanken. Okay,
wollen jetzt machen. Wollen wir denn anfangen mit dem ersten Referat?
Ja, also Sie. Also ich mache das noch morgen an, aber...